Hey, herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Mission Freiheit mit Ronald Schirmer. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ich habe heute einen ganz speziellen Gast zum Interview. Mein Gast ist Rainer Grill. Rainer ist eine unfassbar inspirierende Persönlichkeit. Und ich hatte das Glück, den Rainer vor 3 Wochen bei einer Businessveranstaltung in Chemnitz kennenzulernen. Er hat dort auf der Bühne eine Keynote gehalten und hat, und da übertreibe ich nicht, die Massen mit seiner Keynote begeistert. Was Rainer auszeichnet, ist seine unfassbare Kreativität. Er kommt auf Ideen, die würden manchen im Schlaf nicht einfallen. Und das Ganze gepaart mit einer unfassbaren Umsetzungsstärke und mit der Eigenschaft, Verantwortung für sein Tun und für sein Handeln zu übernehmen, voll und ganz dafür einzustehen, auch wenn es manchmal wirklich brenzliche Situationen gibt. Rainer ist als Verantwortlicher für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Ziel Abeck beschäftigt, ein namhaftes Industrieunternehmen in Baden-Württemberg. Und das Ungewöhnliche an Rainers Story ist, dass er mit fast 60 Jahren bei seinem Arbeitgeber ein TikTok-Profil fürs Unternehmen aufgebaut hat, gemeinsam mit jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dieses TikTok-Profil setzt Maßstäbe oder zeigt, was mittelständische Unternehmen heutzutage gegen den drohenden Fachkräftemangel unternehmen können, wenn sie sich nach Lösungen umschauen und nicht nur im Außen nach Problemen suchen. Mein Name ist Ronald Schirmer und ich entwickle mit erfahrenen Unternehmern, wie sie mit Hirn und Herz ihre größte Wachstumsbarriere durchbrechen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge und mit Rainer Grill und seinen wunderbaren Stories. Herzlich willkommen im Podcast. Heute Rainer Grill. Freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns ja vor zwei, drei Wochen in Chemnitz bei einer Businessveranstaltung kennengelernt. Dort bist du als Keynote-Speaker aufgetreten, hast die Massen begeistert, mich genauso. Dann konnten wir die Zeit danach noch nutzen, um uns auszutauschen. Und ich habe dich als unfassbar energiegeladenen Mann kennengelernt, der sehr viel zu geben hat, sehr viel tolle Ideen in die Welt trägt. Darüber wollen wir heute hier ein bisschen sprechen. Erste Frage an dich, Rainer. Wann war denn das letzte Mal, dass es dir die Sprache verschlagen hat? Und warum?
Naja, also heute Morgen, also erstmal hallo Ronald, hallo die Zuhörer. Wie ihr hört, meine Stimme ist nicht so, wie sie sein sollte. Heute Morgen hat es noch ein bisschen die Sprache verschlagen. Ich habe gestern mir wohl irgendwas eingefangen, es kam über Nacht und deswegen die Stimme ist nicht so, wie sie ist. Aber so richtig verschlagen, also wie du meinst im übertragenen Sinne, nö, eigentlich nicht. Ich habe vor 20 Jahren bei Tageszeitung gearbeitet und da stehst du natürlich schon auch irgendwo in der Öffentlichkeit und musst dann schon auch schlagfertig sein. Bin ich im normalen Job, bin ich der Pressesprecher hier. Also dann zu sagen, mir verschlägt die Sprache, das wäre, glaube ich, ein schlechter Ansatz. Ich kann mich nicht erinnern, dass es mir die Sprache verschlagen hätte.
Wir sprechen gleich ein bisschen über Ziel Abeck, über deinen Arbeitgeber und über das, was euch so besonders macht. Insgesamt haben wir aber im Mittelstand im Moment eine Menge Themen auf dem Tisch. Da verrate ich nichts Neues. Eines der großen Themen ist der Fachkräftemangel. Der ist in aller Munde und ich erlebe viele Unternehmer im Mittelstand, die gar nicht müde werden, sich darüber aufzuregen, dass sie keine guten Leute mehr finden können. Jetzt ist Ziel Abeck nicht jedermann ein Begriff. Und vor allem befindet sich das Headquarter, ich sag's mal mit Verlaub und meint das gar nicht despektierlich, am Popo der Welt. Im Norden von Baden-Württemberg, Günzelsau. Und ihr habt auch das Thema noch, dass, soweit ich weiß, drumherum einige namhafte Konzerne ihre Filialen haben. Wie ist denn das bei euch in Sachen Personal, Fachkräfterekrutierung? Für die IT-Abteilung beispielsweise, für die Technikabteilung, habt ihr da im Moment große Sorgen?
Also ja, es ist natürlich schwierig. Wir sind hier im Landstrich im Norden von Baden-Württemberg. Die Formulierung von dir, eigentlich sind wir, wenn man auf die Karte guckt, sind wir zentral. Nicht so zentral wie hier in Chemnitz, wenn man die Deutschland sich anguckt. Aber eigentlich liegen wir nicht schlecht. Wir haben nur das Problem, wir sind in einer Stadt mit Bahnhof, aber ohne Gleise. Wir haben die A6, die zwischen Paris und Prag die Autobahn ist, die meistens die kennt man aus dem Radio, weil sie eben Staumeldungen hat. Also bei uns ist eben öffentlicher Nahverkehr extrem schwierig und auch der individuelle Wahlverkehr macht wenig Spaß. Und da Leute zu überzeugen, die von der Großstadt kommen und zu uns nach Künzelsau kommen, Stadt mit 15.000 Einwohnern, das ist schon eine Challenge. Und klar, es gibt hier viele Mittelständler. Also es gibt den großen Schraubfirma Wirth jetzt beispielsweise hier, da nicht weit weg sitzt ein Werk von Audi. Da musst du schon strampeln, dass die Leute zu dir kommen. Aber der erste Schritt ist ja, dass die Leute überhaupt wissen, dass es dich gibt. Deswegen wird es ja auch nichts bringen, wenn wir jetzt beispielsweise in einer Sportmannschaft eine Brust kaufen würden und da würde Zielabek draufstehen. Ja, das würdest du dir angucken, würdest sagen, okay, was machen die, verkaufen die Versicherung oder das? Ich habe ja keine Ahnung, was die machen. Und deswegen müssen wir den ersten Schritt machen. Und es ist meine Aufgabe als Öffentlichkeitsarbeiter zu sagen, hey, hier, wir sind Zielabek. Wir machen ab und zu mal Ventilatoren, Aufzugsmotoren und ansonsten sind wir ein cooles Team.
Und das macht ihr offenbar extrem erfolgreich. Verrat doch gerne mal unseren Zuhörern, was ihr anders macht als ganz viele Mittelständler vergleichbarer Größe. Wie viel Leute seid ihr Personal in etwa?
Also wir haben global 5.000 Mitarbeiter, davon arbeiten 2.800 im Landkreis Hohenlohe, also im Norden von Baden-Württemberg, und machen so 950 Millionen Euro Umsatz. Was wir anders machen? Wir sind eine Firma, die ist komplett in Familienbesitz. Und die Familie, also da wird noch durchaus, werden Entscheidungen im Bauchgefühl getroffen. Das heißt, wir können Dinge machen, ohne dass ich ständig einen Controller neben mir stehen habe, der mir meine KPIs vorrechnet. Oder mir sagt, Rainer, das läuft nicht so wie geplant und irgendwie müsst ihr was anders machen. Und das ist das Tolle im Mittelstand. Man kann Dinge tun, die in Großunternehmen nicht möglich wären. Und das fängt damit an, als wir im Juni 2020 angefangen haben, TikTok zu machen. Da haben mich ganz viele Leute angerufen, andere Pressesprecher, und haben gesagt, kriegst du keinen Ärger? Du bist doch der Pressesprecher, das machst du auf so einer Quatsch-App mit. Du machst Witze und irgendwas, das geht doch gar nicht, kriegst du keinen Ärger. Also in großen Unternehmen wäre das nicht möglich gewesen. Bei uns war es möglich, weil wir einfach das Vertrauen hatten in der Geschäftsleitung, die gesagt haben, na gut, wenn ihr sagt, die App ist sinnvoll und die App hat eine Wirkung für uns, dann macht mal.
So, nehmen wir uns mal ein bisschen mit, wie können wir uns das vorstellen? Wie präsentierst du und dein Team Zielabek als technisches Unternehmen bei TikTok? Für welche Zielgruppe? Was macht ihr da ganz genau? Und was sind die Ergebnisse, die da draus kommen?
Naja, der übliche Verdächtige ist ja, wenn du sagst Zielgruppe, sagt jeder klar, 15-Jährige. Haben wir am Anfang auch so gedacht, aber es ist falsch. Also erstmal sind auch die TikTok-User älter geworden, das war bei Facebook nicht anders. Und das andere ist aber, unsere Videos, die spielen ja irgendwo in der Firma. Ein 15-jähriger Schüler aus Berlin, der findet es nicht witzig, was wir zeigen, weil er hat noch nie in der Firma gearbeitet, er kam noch nie aus dem Urlaub zurück und der Kollege ist völlig entspannt und sagt, war nichts los und du guckst in dein Postfach und sagst, ich habe 300 ungelesene E-Mails, der hat gar nichts getan. Das versteht ein Schüler nicht, deswegen kann er nicht drüber lachen. Der wird dieses TikTok-Video wieder wegswipen. Das heißt, TikTok lernt dann, okay, die Videos von Zielabek muss ich dem 15-jährigen Schüler in Berlin nicht zeigen. Bei uns regional ist es ein bisschen anders, weil da kennen die Leute die Firma vom Vorbeifahren, weil jetzt vielleicht Mama, Papa oder Onkel, Tante arbeiten hier. Und dann guckt er schon die Videos an, deswegen regional, vielleicht schon jüngere, aber bundesweit die berufserfahrenen, duale Studenten, die schon Ausbildung sind, oder 25, 30-jährige Softwareingenieure. Und wenn du jetzt sagst, technische Videos, ja, wenn ich Videos machen würde zum Thema Ventilatoren, jetzt frage ich mal von denen, die heute zuhören, wer wird sich denn technische Videos über Industrieventilatoren anhören? Ja, nur der, dessen Business Industrieventilatoren sind. Und da bin ich mal zu 100% sicher, der kennt uns schon. Da muss ich nicht sagen, hallo, hier sind wir, sondern der wird sagen, klar, Zielabek kenne ich in der Branche. Aber ich hätte ja gern denjenigen, der jetzt die Prozessoptimierung in, weiß etwas, in der Schuhfirma macht oder der die Software bei irgendeinem Ventilhersteller macht. Die würden nie technische Videos über Ventilatoren angucken. Und deswegen muss ich andere Videos machen, die eben nichts eigentlich mit Zielabek zu tun haben. Und das ist in vielen Firmen ganz, ganz schwierig zu vermitteln, wenn man dann den Menschen. Die Firma definiert sich seit über 100 Jahren über Elektromotoren, über langlebige Elektromotoren, über Ingenieurswissen. Also richtige Hard Facts. Und ich komme, sage, interessiert mich nicht und ich will Leute erreichen, die sich nicht für Elektromotoren und Ventilatoren interessieren. Das ist in manchen Firmen, da hast du schon verloren, wenn du zur Geschäftsleitung gehst. Und wenn ich sage, ja, genau so müssen wir vorgehen und die Geschäftsleitung sagt dann, naja, klingt ein bisschen seltsam, aber dann machen sie mal. Ja, und dann haben wir halt angefangen zu machen.
Also du erzählst das so leicht dahin. Ich finde es mega spannend. Und du bist ja auch gar nicht ursprünglich in der TikTok-Nutzer-Alterszielgruppe gewesen. Das darf ich hoffentlich so sagen. Nichtsdestotrotz hast du gesagt, das ist ein Kanal, der könnte für uns gut geeignet sein. Ich habe jetzt verstanden, ihr setzt TikTok zum Branding als Arbeitgebermarke ein. Also macht euch vor allem bei entsprechenden Fachpersonal oder potenziellem Fachpersonal bekannt. Wer hatte die Idee dazu?
Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich bin der cleverste von allen. Ich hatte die Idee. Das wäre maßlos überzogen. Ich habe 2019, ich war früher in meinem ersten Leben mal Journalist und da habe ich im Magazin Journalist gelesen. Es gibt eine neue App aus China und die habe Potenzial. Und jetzt bin ich Pressesprecher. Ich lese das Magazin der Pressesprecher. Und da hat ein anderer Autor geschrieben, es gibt eine App aus China, die hat Potenzial. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt eine neue App und bisher war es auf jeder App so, das war bei Facebook so, war bei Insta so. Zuerst bei neuen Apps, Jugendliche installieren alles. Die klicken immer ja, ja, ja. Da könntest du sagen, ich buche die 100 Euro ab, das lesen die gar nicht. Dann installieren die App, probieren die aus. Dann schwappt die App irgendwann so auf Marketer in Agenturen meistens rein, die sagen, finde ich cool. Und dann kommen B2C-Unternehmen, also so Handelsmarken wie Aldi oder Lidl, also jeder könnte mein Kunde sein. Dann kommt ganz lang gar nichts und dann kommt irgendwann die Industrie. Auch als ich bei Zilabic angefangen habe zu arbeiten, 2011, habe ich gefragt, warum hat die Firma keinen Facebook-Account? Und dann hat man mir erklärt, Herr Grill, wir sind Industrieunternehmen. Wir machen Industrieventilatoren und Aufzugsmotoren. Und eine App, wo jemand postet, was er gestern gegessen hat oder ob er eine neue Freundin hat, die passt nicht zu uns. Das ist nicht unser Business. Und da habe ich gedacht, gut, okay. Und dann passiert eben dann, was oft in der Industrie passiert, wenn einer aus deinem Dunstkreis, aus der gleichen Branche, aus der gleichen Region, dann plötzlich die App bespielt, dann sagt man, oh Gott, wenn die das machen, dann müssen wir es auch machen. Und dann wird ganz schnell intern meistens ein Bachelorand oder Bachelorandin hingesetzt, die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Dann brauchst du noch ein Jahr intern, bis du es irgendwo genehmigt hast und dann die Strukturen. Und man muss ja Regeln aufstellen, muss ja alles geregelt sein in der Industrie. Und dann fängst du so knapp 2 Jahre nach anderen Leuten an, eine neue App zu bespielen. Und das ist einfach zu spät. Und deswegen habe ich immer gedacht, wenn die zwei Autoren recht haben, und wir wären einfach früh dabei, da könnten wir einen Vorsprung haben vor aller anderen deutschen Industrie. Und den hätte ich gern mitgenommen. Und das hat funktioniert, weil ich habe Kolleginnen und Kollegen gefunden, die Lust auf TikTok hatten. Und wir haben im Juni 2020 mit TikTok angefangen. Als alle noch gelacht haben über TikTok, das war die App aus China, die Daten klaut. Das war die App, wo Trump bei seinem ersten Wahlkampf verbieten wollte und so. Also ganz, ganz schlimm. Und naja, jetzt sieht man das ein bisschen anders.
Und ihr habt, wenn ich das richtig mitgenommen habe von deiner Keynote, das Ganze in eurer Freizeit angefangen, nach Feierabend, weil ihr gesagt habt, da brauchen wir niemanden fragen und machen.
Genau, also ich habe natürlich schon gefragt, also ich bin zum Vorstand gegangen und habe gesagt, ich würde es gern machen. Und dann kam die Frage, warum? Und dann habe ich gesagt, neue Leute zu erreichen, junge Leute zu erreichen. Und dann hieß es, brauchen Sie Geld? Und ich bin ja nur der Pressesprecher, ich mache ja nicht Marketing und deswegen ist es eigentlich gar nicht mein Thema. Und ich habe gesagt, ich brauche kein Geld, ja, Personal brauche ich auch nicht, die Agentur brauche ich auch nicht, wie ich es machen will. Und dann habe ich gesagt, ich habe Leute gefunden, die haben Bock auf die neue App und die würden es gern nach Dienstende machen. Und das ist natürlich, wenn du in eine Firma wohin gehst und sagst, nach Dienstende was machen, was hat denn der Chef zu verlieren? Dann hat er noch gefragt, warum nach Dienstende und warum ich dann überhaupt frage. Und dann habe ich gesagt, wenn wir auf dem Firmengelände drehen und wenn der Kanal Zilabic heißt, muss ich ja fragen. Und warum nach Dienstende, das ist ganz einfach erklärt. Du hast ein Marketing und die Aufgabe des Marketings ist, das Außenbild des Unternehmens einfach auf Kurs zu halten. Das ist immer so ein Beispiel. Unsere Kollegen in Japan, die haben dann ein Vertriebsteam, die sind wahnsinnig kreativ. Und die Japaner ticken ein bisschen anders wie wir Deutschen. Die Japaner haben selbst auf Regierungswebseiten haben sie so blinkende Emojis drauf. Das wird bei uns niemand machen. Und wenn man den Kollegen in Japan freie Hand gibt, dann sieht die Zilabic-Seite in Japan plötzlich so aus wie eine Schülerzeitungsseite in Deutschland. Das möchte niemand. Und deswegen das Marketing hat die Aufgabe eben, global alle Niederlassungen, Kollegen einzufangen, die meinen, sie müssen kreativ sein, was Schriftarten, Schriftgröße, Farbe betrifft. Und das heißt, die kuratieren die ganze Zeit Webseiten und Dokumente, die so entstehen im Unternehmen. Und jetzt komme ich und ich sage, hey, das interessiert mich nicht, was ihr macht. Regeln sind für andere, aber nicht für mich. Das ist natürlich schon ein Konfliktpotenzial. Aber ich habe gesagt, wenn die App so, wie es heißt, und wie ich dann auch im Urlaub ausprobiert habe, ich habe da Bären gefilmt, weil ich habe 2019 gedacht, ich mache doch vor so einer Kinder-App nicht mit. Habe Bären gefilmt und war völlig erstaunt. Mein Bärenvideo aus Rumänien, das haben 20, 30, 5 Sekunden, 200, 300, 500, 800 Leute angeguckt. Und hab gedacht, wie cool ist denn das? Ich habe eine App, die gibt mir Reichweite, obwohl ich keine Fans, keine Follower habe. Und die muss man aber völlig anders bespielen. Jetzt komme ich mit Regeln, die gelten für YouTube, die gelten für Facebook, die gelten im ganzen Unternehmen. Und ich sage, ich will die nicht. Dann muss ich schon gucken, dass ich mich da irgendwo rausnehme. Dann kommt auch, wenn du so was völlig Neues machst, dann kommt irgendwann die Personalabteilung und sagt dann, hey, ihr wisst schon, wie wir mit dem Wording auf die Menschen zugehen, wenn wir auf Messen gehen. Da habe ich gesagt, habe ich keine Lust drauf, jedem zu erklären, warum wir jetzt was anderes machen. Da habe ich gesagt, deswegen wollen wir das nach Dienstende machen. Und das war die beste Lösung, weil dadurch hatten wir wahnsinnige Freiheit. Wir haben nie wegen irgendeines Videos mit der Geschäftsleitung diskutiert. Und ich habe immer auch gesagt, ein Video auf TikTok muss nicht Sinn machen. Es muss wirken. Und auch wenn es jetzt einen gäbe, der entscheiden würde. Ich bin im TikTok-Team mit Abstand der Älteste mit 57 Jahren. Habe Anzug und Krawatte an, also viele halten mich für einen Chef auch im TikTok-Team. Bin ich aber nicht. Wenn ich entscheiden würde, was bei TikTok, bei Zilabik auf dem Kanal von Anfang an hochgegangen wäre, dann hätte der Kanal den Humor und den Zuschnitt eines 57-jährigen Mannes. Wer will das sehen? Niemand. Und deswegen ist es gut. Ich bin Teil von vielen. Und das gibt eine Mischung, die ist dann irgendwo bunt, die ist altersmäßig bunt, die ist geschlechtsmäßig bunt. Ich bin jetzt kein irgendwo Verfechter, dass man alles da irgendwie Diversität, sondern sagt, wenn es sich ergibt, ist gut. Und wenn es sich nicht ergibt, dann gibt es sich nicht. Und wir haben das Glück gehabt, es hat sich gut ergeben.
Wunderbar. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen über Zahlen sprechen. Euer TikTok-Kanal ist also dazu da, das Unternehmen zu repräsentieren für potenzielle Interessenten, die sich bei euch bewerben wollen, die irgendwie bei Zilabik einstellen wollen. Könnt ihr nachvollziehen, ob das Wirkung zeigt? Wie groß, wie viele Follower habt ihr bei TikTok und wie wirkt sich das letztlich für euch als Arbeitgebermarke aus?
Also gut, die Währung auf TikTok ist ja nicht der Follower. Also wer TikTok auf dem Handy hat, muss nur sein. Ich sage immer, guck dein eigenes Nutzungsverhalten an. Und dann wirst du merken, du folgst niemand mehr auf TikTok. Das machst du jetzt, wenn du die App dir runterlädst, die ersten 2, 3 Wochen. Und dann spielt dir der Algorithmus Videos rein. Du folgst niemand mehr. Das heißt, wir stagnieren so bei 110.000 Follower, haben aber über 100 Millionen Views. Und das alles organisch. Und das ist ja, sag ich mal, das Tolle, Menschen organisch zu erreichen. Du hättest alles, was wir machen könnt, ja mit viel Geld kaufen können. Du kannst mit Paid Content die Reichweite kaufen. Aber wenn ich jetzt gerade, jetzt hätte ich dich als Zuschauer aus Chemnitz auf dem TikTok-Kanal von Zilabik und ich müsste das bezahlen, Paid Content. Du würdest nie anfangen, bei uns zu arbeiten. Also das Geld hätte ich zum Fenster rausschmeißen können. Und so ist es. Das organische Wachstum ermöglicht uns eben, dass wir an Reichweiten einen Streuverlust hinnehmen, der finanziell nie zu bezahlen wäre, aber er kostet ja nichts. Und deswegen haben wir jetzt auch, hätte am Anfang niemand gedacht, dass wir es wirklich schaffen, dass wir so eine große Reichweite außerhalb unserer Branche mitbringen, dass wenn ich irgendwo in Berlin auf dem Bahnhof stehe, sprechen mich die Leute an, die sagen, sie sind der von TikTok. Kurioserweise, manche Hammer. Sagen nicht der von Zilabik, sondern der von TikTok. Also es funktioniert.
Das ist der Hammer. Und in ganz harten Zahlen, in Sachen beispielsweise Bewerbungen, die reingehen, was sagt die Personalabteilung zum Beispiel? Hat die irgendwann sich mal dir gegenüber geäußert oder die IT-Abteilung hat gesagt, Mensch Rainer, wir kriegen ja ständig Bewerbungen von Top-Leuten oder wie ist da die aktuelle Lage?
Also das ist jetzt die bekannte Frage nach den KPIs. Ich muss sagen, Hammer nicht. Und zwar, das ist ganz einfach. Ich habe am Anfang auch gewartet, wo der Kanal so richtig aus dem Stand, richtig durchgestartet ist. Ich warte bis heute auf die Bewerbung, wo drinsteht, ich kenne ja von TikTok. Nach über 4 Jahren. Aber mich sprechen Leute an, auf dem Gang, in der Kantine. Manche, die Jüngeren kommen und sagen, sie, ich kenne sie dann. Ich habe den ersten Impuls, der kam über TikTok und habe dann auf der Karriereseite geguckt, um was wir eigentlich haben. Am Anfang habe ich noch gefragt, habt das reingeschrieben in die Bewerbung? Nein, sie schreiben es nicht rein. Es ist den Menschen peinlich, im Business-Umfeld zuzugeben, auch in einer Bewerbung, dass sie auf TikTok ihre Zeit vertun. Ist ja irgendwo klar, die Einstellungsentscheidung trifft in die Firma meistens Menschen so 40 aufwärts. Du kommst vielleicht, oder gar wenn du Pech hast, ist einer so alt wie ich, der sitzt dir gegenüber und dann wirst du gefragt, wie sind sie denn auf die Firma gekommen? Willst du jetzt als 26 Jahre alter Ingenieur zugeben bei so einem alten Mann, der TikTok als eine Plattform für tanzende 15-Jährige abstempelt, wahrscheinlich vermutet man. Und willst du zugeben, dass du deine Freizeit auf dieser App verbringst? Das geben die nicht zu. Die haben auch ganz offen gesagt, die haben gefragt, hätte es mir Vorteile gebracht, wenn ich es reingeschrieben hätte? Und dann habe ich gesagt, nö. Das sagen sie ja, aber ich habe nur potenzielle Nachteile. Deswegen schreiben die das rein.
Fakt ist aber, das habe ich auch von einer Keynote mitgenommen, die Leute kommen zu euch. Du hattest damals über den Leiter eurer Abteilung gesprochen, der regelrecht, ich sag's mal positiv, sich beschwert hat, gar nicht alle guten Leute sofort unterkriegen zu können. Ist da was dran?
Ja, da ist was dran. Das war jetzt TikTok, das ist E-Sports. Also E-Sports, das ist das.
Entschuldige, da hake ich kurz ein. Passt auch super Überleitung zum nächsten Coup von deiner Seite. Es ist also nicht nur diese eine Plattform TikTok, die ihr einsetzt, die ihr bespielt, sondern da macht ihr noch viel mehr. Du hast es gerade erwähnt, Stichwort E-Sports. Wie kam es dazu? Was hat es damit auf sich?
Ja, das war, also gut, da muss ich jetzt sagen, also ich selber habe schon immer irgendwo angefangen mit dem C64 zu zocken und habe dann eben immer mal wieder gespielt, aber in dem Moment, wo eine Frau in dein Leben tritt und dann Kinder auch so, dann darfst du nicht mehr so, weil dann wird dir erklärt, du hast Familie und kein Computer. Das war dann weniger und je älter die Kinder geworden sind und mein Kleiner, der ist Jahrgang 2000, der hat dann so 2016, 2017 so richtig angefangen online zu zocken, also zu Shooter zu spielen und so Zeugs. Und ich habe dann schon gedacht, eigentlich ist doch der genau in der Altersklasse die Menschen, die wir erreichen wollten. Können wir nicht was mit E-Sports machen? Also das ist das Teufelszeug, wo alte Menschen dann sagen, Gott, die sitzen im Keller, haben keine Freunde, saufen Red Bull, fressen Chips und laufen irgendwann Amok. Genau um die Leute wollte ich mich kümmern. Und ich kann natürlich schon beklagen und kann sagen, als wir jung waren, da waren wir am Fußballplatz, wir waren gesund. Gut, die meisten waren gesund, die am Montag zum Arzt mussten, weil die Knie kaputt machen, Kreuzbandriss und so. Das ist ein anderes Thema, aber Fußball ist akzeptiert. Und da hast du ja früher auf dem Fußballplatz hast du Bannerwerbung aufgehängt, weil du gesagt hast, nicht weil ich Fußball mag, sondern weil da die Menschen sind, die ich erreichen will. Und wenn ich jetzt einfach weiter denke und die Menschen sind nicht mehr am Dorffußballplatz, sie hängen jetzt auf TikTok ab oder sie sitzen vorm PC und zocken online, spielen miteinander. Dann kann ich sagen, finde ich schlecht, aber ich kann auch sagen, ja gut, wenn sie halt jetzt dort sind, muss ich dort Werbung machen, dort auftreten. Ich habe 2019 dann eine Umfrage gemacht im Unternehmen, habe gefragt, wer spielt denn was? Für mich war die Welt, waren so 5 Spiele, so ein bisschen FIFA, ein bisschen Shooter, Jump and Run und was weiß ich, ein Flugsimulator. Und da habe ich 63 Rückmeldungen bekommen und ich war erschlagen, wie die Bandbreite ist, was die Leute spielen. Da gibt es eine Plattform, die heißt Zwift. Mhm. Habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Mhm. Es gibt Menschen, die haben in ihrem Wohnzimmer oder im Hobbyraum, haben diese Rollen am Boden, da spannt die ihr Rennrad drauf ein. Am Fernseher läuft dann die Tour de France oder irgendein Bergpanorama. Die Strampel lehnen sich die Kurve und fahren die Tour de France im Wohnzimmer. Auch das ist E-Sports. War ich völlig erstaunt. Und dann gibt es Menschen, die spielen Englisch Farm Simulator oder Landwirtschaftssimulator, wo ich denke, okay, wäre jetzt nicht meins, aber auch das muss nicht mir gefallen. Und ich war da ein bisschen überfahren, habe gesagt, ich weiß es nicht, wie ich das unterkriege. Ich hatte von meinem Chef ein bisschen Geld bekommen und ich wollte 12 Playstations kaufen, hatte einen Raum bekommen und ich wollte eigentlich so Montag FIFA spielen, Dienstag in Jump and Run und wollte jeden Abend so eine andere wie eine Betriebssportgruppe da in dem Raum haben. Habe aber dann gemerkt, kriege ich gar nicht hin, das sind viel zu viele. Und habe dann das Thema ein paar Monate vor mir hingeschoben. Und im Februar 2020 spricht mich ein IT-Ausbilder an und sagt, du Rainer, was geht denn mit E-Sports voran? Und ich habe gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Ich hätte einen Raum und ich wollte Playstations. Und wo ich gesagt habe, Playstations, ist ins Gesicht runtergefallen. Und er hat gesagt, wie Playstations? Da sage ich, ja, da habe ich ja die Virenproblematik nicht, das ist ein geschlossenes System und deswegen hätte ich an Playstations. Mein Junior erklärt mir alle halbe Jahre, er braucht einen neuen Lüfter, er braucht einen neuen Prozessor, eine neue Grafikkarte und das kann ich alles gar nicht leisten. Und da hat er gesagt, du Rainer, kein Problem, kriegt er hin. Da habe ich gesagt, ja, Holger, übernimmst du, ich gebe dir alle Adressen, die ich eingesammelt habe und koordinierst du die, ich besorge dir, wenn du Budget brauchst, dann nur Freiraum, ich mache alles und so, guck nur, dass die irgendwo einmal in der Woche irgendwie zocken. Naja, das war im Februar 2020, da waren wir dann am Beginn von Corona, also da war schon nach ein paar Tagen klar, es wird niemand jetzt reingeholt zum Zocken, sondern die sollen eher zu Hause sitzen bleiben, noch mehr als vorher. Und dann haben wir begonnen eben einmal in der Woche abends von zu Hause aus zu zocken. Und das ist jetzt, sage ich mal, ganz nett, das ist Socializing. Wir haben eine Betriebssportgruppe Fußball, Socializing, Betriebssportgruppe Kegeln, Betriebssportgruppe Binocle. Also das Kartenspiel. Das ist alles ganz nett, das wirkt so intern. Aber was ich ja will, ist die Wirkung nach außen. Ich mache Öffentlichkeitsarbeit. Und dann habe ich angestoßen, dass wir ein Turnier machen. Weil ja die Überlegung war, wie kann ich denn jetzt dieses Thema E-Sports bekannt machen? Wenn wir uns jetzt irgendwo Bandenwerbung kaufen würden, mit viel Geld und viel Streuverlust, und da würde Ziel Abweg stehen. Ja, sind wir wieder bei dem Punkt, du würdest es sehen und hättest vor 3 Wochen nicht gewusst, verkaufen die Versicherung oder was machen die. Also das bringt nichts. Und wenn wir uns ein Team kaufen würden mit Söldnern, dann, also die dann irgendwo für uns spielen als Ziel Abweg-Team, naja, was könnte ich mir leisten, kreistechnisch, Fußball-Kreisklasse, also finanztechnisch gesehen. Mhm. Und wenn die dann irgendwo erfolgreicher sind und spielen Oberliga, dann sagt die Firma Wirt, die kaufen mir die Spieler von euch, ich biete ihnen mehr Geld. Und wenn die irgendwann mal Bundesliga spielen, dann sagt Audi, ja, ich kaufe mir die spielen jetzt bei mir, sind mein Team, da wäre ich nur Durchlauferhitzer, das ist nichts. Aber wenn wir selber Turniere veranstalten und die Turniere werden größer, zuerst spielen noch regionale mit, dann vielleicht landesweit, also baden-württembergweit, dann deutschlandweit, dann vielleicht der Dachraum, so war meine Idee, dann kann es wachsen. Es ist immer unsere Plattform, sind unsere Turniere und die Leute kommen zum Online-Gaming zu Ziel Abweg. Das war schon die zweite Turnierserie, die wir gemacht haben. Die ersten Turniere waren im August 2021 und im Frühjahr 2022 hatten wir schon Teilnehmer aus Belgien, Italien und Spanien dabei. Wir haben semi-professionelle Teams, die kommen zu uns, die spielen super gut und das hat eine Dynamik, die ist Wahnsinn. Und jetzt auch die Wirkung. Auch da, wenn du mit KPIs rechnen würdest, würdest du sagen, ja, wie viele Teilnehmer habt ihr denn? Wenn ich so ein CSGO-Turnier habe oder so ein Rocket League, dann habe ich 30, 32 Teams, ist es nicht die Welt. Aber die Leute reden drüber. In der Region, die reden drüber. Wir sind die einzige Firma, die Turniere anbietet. FIFA ist ja akzeptiert, machen die Bundesliga-Clubs, hast du keine Probleme. Rocket League geht noch, das ist Autofußball, aber in dem Moment, wo du anfängst, einen Shooter zu spielen, da hat kein Unternehmen die Eier, das trauen sie sich nicht. Aber es ist nichts Verbotenes. Es sind Spiele, die sind in Deutschland erlaubt und wir bieten Spiele an, die in Deutschland erlaubt sind. Also wir machen von bis, wir haben jetzt vergangenes Jahr haben wir Pokémon Unite mal gespielt. Also einfach mal ausprobieren, das was gerade Spaß macht. Und da reden die Leute drüber und das, was du jetzt gesagt hast, wie wirkt das? Ich habe Anfang Februar so einen IT-Ausbilder gefragt, wir hatten dieses Jahr 16 Stellen, duales Studium, duale Ausbildung zu besetzen. Und ich habe gefragt, wie sieht's denn aus? Brauchst du noch Hilfe in der PR? Soll ich irgendwas machen? Er lacht und sagt, er ist schon längst ausgebucht. Er hat alle 16 Stellen besetzt und er muss sehr gute Bewerber ablehnen. Das tut ihm echt leid. Ich habe dann gefragt, ja, ist es gerade ein Trend? Will jeder in die IT? Wie sieht es bei anderen aus? Und hat er gesagt, die umliegenden Firmen, die ich jetzt nicht nennen will, sagt er, die haben nicht mal die Hälfte der Stellen zu dem Zeitpunkt besetzt gehabt. Wie geil ist denn das?
Das ist absoluter Wahnsinn, Rainer. Ich ziehe da den Hut davor. Finde das mega klasse und das ist genau der Punkt, wo ich finde, dass auch kleinere mittelständische Unternehmen da von euch lernen, von dir lernen können. Lasst uns mal einen Blick dahinter werfen. Da gibt's diese sensationellen Ideen, die du hier so locker und leicht nebenbei sozusagen kundtust. Die fallen ja aber nicht, weiß nicht, aus der Hosentasche. Wie kommt das, dass du so unkonventionell denkst, dass du dann auch gegen Widerstände deine Ideen durchsetzt, weil du davon überzeugt bist, dass das funktioniert. Wie machst du das? Wo kommt deine Kreativität her?
Naja gut, also Kreativität, ich gehe mit offenen Augen durchs Leben. Ich gucke halt, was passiert auf der Welt und ich gucke nicht unbedingt aus der Brille eines 57-Jährigen. Also ich habe ADHS und das führt dazu, dass ich, wenn du mir sagst, hier ist eine Grenze, dass ich dann mir eigentlich, du kannst auch sagen, renn nicht mit dem Kopf gegen die Wand und dann weiß ich, was ich tun muss. Also das ist für mich jetzt einfach auch von der Denke her, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, ich verfolge das schon. Ich weiß, ich bin eine Challenge für Menschen, die mit mir zusammenarbeiten. Ich bin eine Challenge für meine Chefs. Die haben es wirklich manchmal sicherlich schwer, wenn ich mit einer völlig verrückten Idee komme, die im ersten Moment völlig abgedreht klingt. Manchmal wahrscheinlich sagen sie, lass ihn halt laufen, es ist der Grill oder so. Aber ja, und dann brauche ich eben Leute, die mitmachen. Ich selber kann in der Firma gar nichts bewegen. Wenn ich nicht Leute habe, die sagen, hey, ich find's cool, dass du was Neues machst. Ich tick ähnlich wie du oder ich würde gerne da einfach, ohne die Kollegen und Kolleginnen, die mitmachen, wenn ich nur einen dienstlichen Weg nehmen würde, da könnte ich gar nichts machen.
Also das zeichnet dich zusätzlich aus. Du bist sozusagen in der Lage, mit deinem Feuer andere Leute anzuzünden und die mitzuziehen und deine Ideen mit dir gemeinsam zu verwirklichen. Stichwort ADHS, wann hast du davon erfahren? Gab es da eine offizielle Diagnose, dass gesagt wurde, Herr Grill, Sie leiden unter ADHS?
Naja, jetzt so im Nachhinein wird schon einiges klar. Also ich war schon im schulischen Bereich, also an mich können sich noch alle Lehrer erinnern. Ich habe da schon einige Dinge auch in der Schulbesuchsverordnung eben durchexerziert. Ich habe mit Ach und Krach mein Abitur hinbekommen. Da habe ich wirklich noch am Schluss Glück gehabt. Heute wird man so einem Kind wahrscheinlich Ritalin oder irgendwas geben. Bin dann auch irgendwo im Berufsleben, habe alle 2,5, 3 Jahre den Job gewechselt, weil es mir immer gleich langweilig wurde. Als meine große Tochter eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht hat, kam sie irgendwann heim und sagt, Papa, du hast ADHS im Erwachsenenalter. Und ich habe dann gesagt, was ist denn das für eine Scheißdiagnose? Und sie sagt dann, ja, sie ist Erzieherin, sie darf keine Diagnose stellen, das darf nur ein Arzt machen, sie darf nur beobachten. Und dann habe ich so, und es gräbt dann schon, wenn so ein Töchterchen dann kommt. Und ich habe dann meinen Bruder gefragt, mein älterer Bruder ist Arzt, und habe den gefragt und habe gesagt, du, die Kleine kam heim und hat mir da irgendwie erzählt von wegen ADHS und so. Wie siehst du das als Arzt? Er lacht und sagt, bis bei dir zu diagnostizieren, muss man nicht Medizin studiert haben. Natürlich hast du das. Und dann habe ich auch mal kurz gegoogelt und da trifft schon vieles zu. Und es gab so einen Satz, dass viele, die ADHS haben, im Berufsleben Schwierigkeiten haben, die, aber wenn du es schaffst, so über 40 zu Jahre alt zu sein und dann noch irgendwo in einem Job zu sein, dann hast du irgendwo einen Weg gefunden und er war so nett, die Formulierung, dann bist du nur noch eine Belastung für die Leute um dich herum, weil du mit ihr im Reinen bist. Meine Frau unterschreibt das vollkommen. Und auch die vielen Jobwechsel, die sind eben ja begründet durch ADHS und auch die Jobs, die eben in Frage kommen, da hieß es, geh ins Marketing, werd Journalist, das waren für ADHS, das sind die idealen Jobs, wo du kreativ sein kannst. Und ja, ist halt so. Ich find's nicht schlimm, aber es erklärt halt einiges.
Ich finde es bewundernswert, wie du offen damit umgehst. Du hast es ja auch bei deiner Ansprache in Chemnitz ganz offen thematisiert. Mir kam da sofort Gedanken, weil ich im Umfeld, zum Beispiel meines eigenen Sohns, der geht jetzt in die 7. Klasse, da gibt es ein, zwei Kinder, denen wurde das ebenfalls diagnostiziert, ADHS. Die werden meines Wissens mit entsprechenden Medikamenten behandelt. Und es gibt ja auch in der Forschung nachgewiesen Anstieg der Ritalin-Verschreibungen und vergleichbarer Experimente in den letzten 10, 20 Jahren. Und das stimmt mich nachdenklich. Und ich würde gerne an dich die Frage stellen, fühlst du dich denn krank? Fühlst du dich wie ein Mensch, der Medikamente braucht?
Ich bin kein Mediziner, deswegen kann jetzt das Medizinische nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, bei mir hat es noch irgendwie geklappt, aber Schule war schon und ohne Abitur wäre der Berufsweg wäre ein anderer gewesen. Und auch manchmal im Job war es schon hart an der Grenze, was ich so, also bei Zeitungen oder so, wie ich da agiert habe. Vielleicht wäre mein schulischer Verlauf ganz anders gewesen. Ich hätte ein super Abitur hingelegt, hätte dann vielleicht studieren können. Keine Ahnung. Das hätte Fahrradkette. Also deswegen, ich weiß es nicht, ob es einfacher gewesen wäre. Ich war für meine Eltern ein sehr, sehr schwieriges Kind und deswegen, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, vielleicht wäre es schlechter gewesen. Ich habe keine Ahnung, aber jetzt ist es so, wie es ist und den alten Grill änderst du dann immer.
Na, ich glaube, Menschen wie du können mit ihrer Energie, mit dem, was sie erreicht haben, und ich glaube, ich kann mir aus meiner Warte nicht vorstellen, dass du beruflich beispielsweise oder ganz konkret in deiner jetzigen Position bei Ziel Airbag noch erfolgreicher sein könntest, wenn du vielleicht als Kind oder Jugendlicher auf oder wegen ADHS behandelt worden wärst. Das ist meine subjektive Meinung. Ich glaube aber, gerade dein Weg kann Vorbild, Leuchtturmwirkung für viele, viele junge Leute, die mit ähnlichen Themen gerade konfrontiert sind, die du auch kennengelernt hast. Natürlich passt du dann vielleicht nicht in das Standardverhalten als Schüler rein. Gleichzeitig, aus meiner Sicht ist das eher eine Persönlichkeitsausprägung. Jeder ist ein bisschen anders. Der eine ist ein bisschen introvertierter, der andere ist ein bisschen lauter, der dritte hat mehr Ideen im Kopf, der vierte ist ein bisschen ruhiger. Und es gibt halt ein großes, breites Spektrum, so sehe ich das. Ich kann das aber nur von außen beurteilen und mir tun viele Kinder und Jugendliche leid, die dort rein aus schulmedizinischer Sicht mit Medikamenten ruhiggestellt werden, so sage ich das mal. Und dadurch aber vielleicht einen Teil ihrer Persönlichkeit verlieren, die zum Beispiel so eine massive Ideenexplosion, wie ich es bei dir erlebe, mitgepaart mit der Fähigkeit, das dann auch durchzusetzen gegen alle Widerstände. Das ist ja aus meiner Sicht eine wertvolle Fähigkeit, die gerade auch in der Wirtschaft, in der mittelständischen Wirtschaft, mehr als gefragt sein dürfte.
Ja, also ich bin, weil du sagst, die tun dann junge Leute leid. Also ich kenne viele Erwachsene auch, die arbeiten in gerade mittelständischen Unternehmen, die sind genauso kreativ. Aber die kommen halt gegen die Widerstände nicht an. Die tun mir dann wirklich leid. Ich habe den Vorteil, ich bin alt. Klingt jetzt blöd, aber viele Chefs sagen immer, ja, zu mir kann jeder kommen. Wenn ein 25-Jähriger zum Firmenchef kommt, der vielleicht 60 Jahre alt ist oder 70 und sagt, ich habe da eine Idee, dann schwingt bei dem Chef im Hinterkopf immer mit, der soll erstmal was arbeiten. Der soll erstmal beweisen, dass er was kann. Wenn jetzt aber ein Mit- oder Ende 50er kommt, dem gesteht man dann schon mehr zu, dass er weiß, was er tut. Und ich bin jetzt seit über 13 Jahren im Unternehmen, also ich habe auch bewiesen, dass wenn es drauf ankommt, also als Pressesprecher, ich habe mir noch keinen Klops erlaubt. Das habe ich mal auch ein Stück weit erarbeitet. Aber in anderen Unternehmen, die jungen Leute, die kriegen die Chance nicht, eben solche Dinge zu machen. Deswegen, ich denke mir, TikTok, es gab viele Firmen, wo es Leute gab, die gesagt haben, wollen wir TikTok machen? Und die Chefs haben gesagt, spinnt ihr? Oder die gesagt haben, E-Sports. Mhm. Oder auch, ich habe 2016 bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, ich würde gern, wir brauchen eine Sportveranstaltung. Und er hat dann gesagt, ja, was ich machen will. Und dann habe ich gesagt, ich will einen Firmenlauf machen. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen, Herr Grill ist aber nicht besonders kreativ, von Ihnen ist quasi anderes gewohnt. Und ich habe gesagt, ich will einen richtigen Firmenlauf machen. Dann hat er gefragt, ja, so wie der JP Morgan in Frankfurt mit 50.000 Teilnehmern. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will einen Firmenlauf machen. Und er hat gesagt, was ich mir vorstelle. Sag ich, ich will durch die Firma laufen, durch die Produktion, durch die Büros und durch die Firma nebendran und durch die Produktion, die Büros. Und er hat gesagt, das geht doch gar nicht. Und er hat gesagt, warum nicht? Das ist vielleicht die Denke, wenn der ADHS hat, die Frage, jemand anders sagt, hat man noch nie gemacht, deswegen geht's auch nicht. Und ich sage dann, warum soll es nicht gehen? Also ich weiß erst, wenn es probiert hat, dass es nicht geht. Ich bin damals dann tatsächlich auch in anderen Unternehmen dann von Tür zu Tür gelaufen und habe gesagt, mach doch mit. Und der Lauf hat vor Corona dreimal stattgefunden, hat jetzt nach Corona dreimal stattgefunden. Es sind so 9 bis 10 Unternehmen, die da mitmachen. Und im vergangenen Juli haben 1510 Menschen haben Geld dafür bezahlt, durch Unternehmen zu laufen, durch die Produktion und durch die Büros. Die kriegen eine Startnummer. Das sind Kinder mit dem Laufrad dabei, das sind die mit den Stöcken dabei und so und mit Kinderwägen. Wir wollen ja keine Zeitmessung, heißt dann zwar Company Trail, weil ich will, dass die Leute stehen bleiben. Ich will ja, dass einer durch meine Produktion geht und eine Maschine sieht und dann zu seiner Frau sagt, du in der Firma, wir haben die gleiche Maschine, aber wir haben das 3 Jahre ältere Modell oder die 3 Generationen ältere, die haben ja neuere Maschinen. Und dass jemand durch unsere Büros geht und dann sagt, es sieht schon cool aus bei Zilabek, die Büros. Also hier würde ich vielleicht lieber arbeiten. Deswegen will ich ja keine Zeitmessung. Und dann gibt's unterwegs Aktionen. Jede Firma macht was anderes. Und das ist echt eine coole Aktion für die ganze Familie. Und wer einfach mal googelt nach Company Trail und dann wird er auch Videos finden, was da so stattfindet. Es war auch eine irre Idee. Und aber auch da wieder, die Firma hat gesagt, ja gut, kann ich mir nicht vorstellen, aber machen Sie mal. Und das würde ich mir wünschen, die Denke, dass wenn jemand eine Idee hat und ich sage, ich kenne es nicht, machen Sie mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob man hinter mir sieht, da steht eine Pappfigur, also die jetzt.
Die kann man gut sehen, ja.
Die kann man sehen. Vergangenes Jahr, wir hatten dann auch, das war auch so, ich bin ja jemand, ich lebe gerne in der Präsenz, also online mag ich eigentlich gar nicht. Ich habe vergangenes Jahr, bin ich im Januar zu meinem Chef und habe gesagt, ich würde gerne ein paar Leute nach Künzelsau einladen, um mit ihnen über Social Media zu reden. Er war der Meinung, ich buche einen Besprechungsraum mit 5, 6 Leuten. Ich habe die Stadthalle gemietet. Ich habe ja nie gedacht, dass ich die voll kriege. Deswegen habe ich da gut, vielleicht wenn ich da 60, 70 Leute oder und da lieber tief stapeln und mehr liefern. Und ich sage, ich will 140 Leute, dann kommt das 100, dann habe ich es nicht erreicht. Und deswegen habe ich ihm gar nichts gesagt. Stadthalle gemietet und das Ding lief irgendwann voll. Wir haben dann 140 Teilnehmer gehabt, die bezahlt haben, um bei Social Media, das ist bei Zilabik was, beim Ventilatorenhersteller über Social Media zu erfahren. Und da kam Rebecca, das ist der Pappaufsteller hinter mir, ein paar Wochen vorher und sagt, du Rainer, wir brauchen einen Pappaufsteller von dir. Und da habe ich gesagt, nein, Rebecca, also es geht nicht. Wir können nicht auf Firmenkosten einen 1,70 großen Pappgrill da machen. Und sie sagt, doch, den brauchen wir. Dann bin ich abends heim und habe dann so nachgedacht und habe gesagt, okay, ich verlange sehr oft, dass mein Chef mir vertraut, wenn ich eine Idee habe, die ich ihm vielleicht gar nicht so verklickern kann. Und jetzt kommt eine Kollegin zu mir und sagt, Rainer, ich habe eine Idee und ich lehne es ab, weil es mir nicht in den Kram passt. Nächsten Morgen bin ich dann zu Rebecca und habe gesagt, Rebecca, bestell, was du willst. Und dann hat sie den 1,70 großen Rainer da bestellt. Kostet gar nicht so viel. Und wir sind dann in die Social Media Days gegangen. Und es haben ganz, ganz viele der Teilnehmer haben Reels auf Insta gemacht, die haben TikTok-Videos gemacht, die haben Videos gemacht mit diesem Pappaufsteller. Der hat sich wahnsinnig gelohnt. Und da hab ich auch, das ist mal mein Beispiel, auch ich muss vertrauen, wenn jemand mal mit einer Idee kommt, die ich nicht verstehe. Es gibt viele Videos, die verstehe ich gar nicht, finde ich auch nicht witzig oder so. Aber wie gesagt, wenn ich entscheiden würde, dann hätte der Kanal den Humor eines 57-Jährigen. Und deswegen auch mit den Pappfiguren haben wir gemacht, mit der Pappfigur. Und dieses Jahr, wie gesagt, okay, jetzt gibt es einen Rainer. Und in diesem Jahr waren wieder Social Media Days. Jetzt ist jeder aus dem TikTok-Team, wir haben dann so 7 Pappaufsteller gemacht, jeder steht irgendwo in der Halle.
Wahnsinn. Großartig. Ich könnte ja dann auch stundenlang zuhören, aber ich möchte noch mal ein anderes Thema anschneiden. Gab es denn in deinem Leben beruflich gesehen oder in einem anderen Lebensbereich auch mal Situationen, wo du so wie wirklich festgefahren in der Situation festgesteckt hast, wo es über längere Zeiträume überhaupt nicht voranging, wo so richtig Stillstand war? Kennst du sowas?
Wenn ich ehrlich bin, deswegen habe ich alle 2,5, 3 Jahre den Job gewechselt. Ich war auch der Meinung, als ich zu Zielabi ging, nach 3 Jahren bin ich hier weg. Weil es gibt dann, also so Industrieunternehmen, die sind ja eigentlich stinklangweilig. Aber ich darf hier immer wieder Neues machen, ich darf Neues erfinden. Deswegen ist es so geil hier. Warum soll ich hier weggehen? Aber wenn es so wäre, dass wenn ich hier ankomme und ich wäre wirklich nur der Pressesprecher, dann wäre in der Sackgasse nicht gesagt, das ist langweilig, das bringt mir nicht voran, das macht keinen Spaß. Ich will Spaß haben. Und ich auch dieses Gerede über Work-Life-Balance. Das ist so diese Trennung, hier ist Work und hier ist Life. Wenn ich einen geilen Job habe, dann ist ein geiler Job, ist Life.
Ist
Ich
alles Leben,
lebe
ne? Ja.
meine Ideen, kann ich hier leben, die Kollegen gehen mit und ein Vorstand geht mit und ich habe Freiheiten und ich habe begeisterte Kollegen um mich rum. Das ist Life, das ist dann nicht nur Work und deswegen, wenn ich 9 to 5 arbeiten würde, würde ich nie rumkommen und das, also ich finde es einfach cool. Auch so, dass ich war jetzt bei euch in Chemnitz. Mein Arbeitgeber ermöglicht mir das. Ich kann hingehen, ich kann über Themen reden. Das ist doch cool. Natürlich, da bin ich Botschafter von Zielabig und zahle ich auf die Marke ein von Zielabig. Aber die könnten alle sagen, so ein Quatsch, wir verkaufen Ventilatoren oder mach mal lieber Pressemitteilung über neuen Ventilator. Ja, mache ich ja auch. Aber ich kann viel mehr machen. Und wenn ich hier in der Sackgasse wäre, dann ist auch keine Altersfrage, dann liegt es an jedem. Also jeder, der sagt, er hat einen scheiß Job, dann sage ich, du wirst nie gezwungen, dass du hier arbeitest. Du kannst morgen entscheiden, dass du nicht mehr kommst. Und es geht mir auch so auf den Zeiger, wenn ich in der Firma bin und es stehen Leute in der Kaffeeecke und die motzen die ganze Zeit, das ist schlecht und das ist schlecht. Dann sage ich, dann geh doch. Niemand zwingt dich hier zu bleiben. Zieh mich nicht runter, verdirb mir nicht die Stimmung. Ich möchte gerne mit Leuten zusammenarbeiten, die Lust haben. Es gibt mal Tage, die sind nicht so toll. Wie wenn du verheiratet bist. Nicht jeder Tag ist Honeymoon oder irgendwie mit Schmetterlingen im Bauch. Aber insgesamt muss es passen. Und wenn es nicht passt in der Firma, dann entscheide dich und geh weg.
Wunderbar, kann ich nur zustimmend nicken. Und wir dürfen nicht vergessen, liebe Zuhörer, der Rainer hat es anfangs gesagt, er sitzt hier mit einer beginnenden Infektion wahrscheinlich da. Die Stimme ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ganz kurz, Rainer, gab es, wenn du dich mal zurückerinnerst an deine Kindheitsjahre, zugegeben, ist schon ein paar Jahre her, gab es da Bücher oder ein besonderes Buch, was du ganz besonders gern und oft und immer wieder gelesen hast? Und wenn ja, welches Buch oder welche Bücher waren das?
Ich habe als Kind, ich habe alle Karl-May-Bücher gelesen. Also
Gab's unter der Karl-May-Reihe dort eine ganz besondere? Da waren es die im Orient spielenden oder die im Wilden Westen, die Bücher, oder
es war der Orient.
alles? Der Orient?
Der hat mich irgendwie, das hat mich schon begeistert. Der Wilde Westen war auch okay, aber Orient, der war einfach so anders und fremd oder so. Karl May war mein Autor. Ich habe natürlich dann auch Comics gelesen. Ich weiß nicht, ob du kennst die lustigen Taschenbücher von
Ja,
Walt Disney World Duck.
die kenne ich auch.
Die habe ich im Abo. Also ich lese die immer
Wow.
noch.
Ach, bis heute. Spannend.
Bis heute, also ich weiß, auch das passt vielleicht nicht zu meinem Alter, aber ja, ich mache Dinge und ich wehre mich auch dagegen, dass man sagt, hey, mit 57 sollst du mal ein bisschen vernünftig werden. Warum soll ich vernünftig werden? Bin so, wie ich bin und wenn ich die Menschen, die um mich herum sind, nicht so arg auf den Zeiger gehe oder so, warum kann ich das nicht machen? Ich war vor ein paar Jahren im Hotel, so im Kinderhotel, da gab es eine Rutsche vom dritten Stock außen drunter, da habe zu meiner Frau gesagt, muss ich rutschen? Dann sagt sie, spinnst du? Sag ich, warum denn? Warum darf ich das nicht machen? Warum darf ich keinen Spaß haben?
Wunderschön.
Warum nur die Kinder? Und natürlich mache ich das dann.
Ja, wunderbar. Es ist einfach mega inspirierend. Das sehe ich ganz genauso wie du, Rainer. Das Interessante ist, meine Augen gucken jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte in diese Welt. Aus meinen Augen sieht das alles noch so aus wie vor 20, vor 30, vor 40 Jahren. Nicht die Gegend oder die Gebäude drumherum oder so, das verändert sich. Aber ich weiß ein bisschen, was du meinst. Das Alter und das altersgerechte Verhalten, was gesellschaftlich eingefordert wird, das sind zwei paar verschiedene Schuhe. Zurück zu den Büchern. Karl May zeigt ja aus meiner Sicht schon diese Abenteuerlust, diese Lust auf Neues, auf Unbekanntes, schon ganz früh verankert.
Was jetzt auch immer so, wurde ich auch in Chemnitz übrigens gefragt, was hat mich denn so verändert, dass ich so Social Media affin bin, E-Sports und TikTok und so. Und dann habe ich gesagt, ich habe darüber nachgedacht und habe dann erst im Laufe des Abends eine Antwort gegeben. Ich habe keinen Kurs gehabt, ich habe nicht ein Buch gelesen über Social Media und die Themen, sondern ich habe es 1989 gelernt. Ich habe 1989 meine Ausbildung bei der Zeitung angefangen. Mhm. Social Media funktioniert nicht anders wie damals die Zeitung. Ich bin damals als Volontär in der Zeitungsredaktion gesessen, habe mir überlegt und dann später auch als Redakteur, welche Themen interessieren denn die Menschen, die meine Zeitung abonniert haben? Wie setze ich denn so ein Thema in der Zeitung um? Klar, ich brauche ein großes, schönes Bild, Hochformat, Querformat, brauche ein Gruppenbild, brauche ein begeisterndes Bild, also auch da die Überlegung, wie visualisiere ich es, dann der Einstieg nach dem Bild, die Leute gucken das Bild an, dann kommt die Überschrift, ich brauche eine gute Headline, dann eine Subline, dann Vorspann und dann kommt irgendwann der Text. Also die Denke ist genau wie auf Social Media. Ich muss gute Inhalte haben und die entsprechend aufpacken, entsprechend verpacken. Und ob das jetzt im Print war oder im Online oder in der App, die Denke ist immer genau die gleiche. Ich muss mir überlegen, was interessiert mein Gegenüber. Und das ist aber auch, wenn ich als Pressesprecher arbeite, wenn ich nur da sitze und versuche, Verlautbarungen meines Chefs nach außen zu tragen, dann erklären mir die Journalisten irgendwann, du, dein Marketing-Quatsch kannst du stecken lassen. Ich muss mir überlegen, was will der Journalist haben und was kann ich ihm denn dazu anbieten? Und das muss irgendwo ein Match geben. Ich bin klar der Pressesprecher der Firma. Ich bin nicht irgendwo nur der Diener der Journalisten, aber ich bin so in der Sandwich-Position. Ich muss mir überlegen, was gefällt ihm. Bei der Zeitung war ich es auch. Natürlich, die Zeitung ist dazu da, um Geld zu verdienen. Das heißt, um Auflage zu machen, die Anzeigenkunden zufriedenzustellen auch. Mein Gehalt wurde auch bezahlt von den Lesern. Und da muss ich natürlich überlegen, was will der Leser haben, was wollen die anderen haben. Also die Denke ist immer irgendwo ähnlich. Und ich glaube, das geht vielen ab, dass sie immer denken, was sie wollen. Und es ist völlig egal, was ich will. Das ist wie bei TikTok. Das, was ich sehen will, ist ja völlig egal. Wichtig ist, die Videos, die laufen, das sind Videos, die mir zum Teil ja gar nicht gefallen. Aber deswegen, darum geht es gar nicht.
Ich erinnere mich da an ein, zwei Beispiele, die hast du auch bei deiner Keynote in Chemnitz gebracht, wo ich tatsächlich deinem Gedanken folgen konnte, wo ich dachte, ja, also jetzt so wirklich witzig, so subjektiv finde ich das gerade nicht. Aber du hast halt gezeigt, darum geht's ja gar nicht. Der Köter muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, dieses bekannte Bild dazu. Und es funktioniert, was ihr macht, weil ihr es mit Herzblut macht, weil ihr es mit Begeisterung macht, weil ihr euch auch nicht scheut, Dinge auszuprobieren, die vielleicht in anderen Organisationen eurer Größe so nicht ohne weiteres ausprobiert werden können. Und ich glaube, du bist da ein großer, starker Antrieb dahinter und kannst eben nicht nur mit tollen Ideen brillieren, sondern auch die Leute für diese Ideen begeistern. Das ist eine relativ seltene, aber ganz vorzügliche Mischung. Letzte Frage vielleicht nochmal an dich gerichtet, Rainer. Mal angenommen, du hättest die Möglichkeit, Person deiner Wahl zu einem privaten feinen Essen, vielleicht mit einem guten Flasche Wein einzuladen. Diese Person kann irgendwo aus der Zeitgeschichte stammen, also sie muss nicht mehr unbedingt heute unter den Lebenden wandeln, aber du hättest die Möglichkeit, sie kann das aber durchaus, mit dieser Person mal einen ganzen Abend zu verbringen, euch auszutauschen, voneinander zu lernen. Wer wäre denn das? Mit wem würdest du gern so einen Abend einmal verbringen wollen?
Ja, also durch das, dass ich früher Journalist war, also so die Politiker Willy Brandt oder Helmut Kohl, mit denen habe ich schon zu Abend gegessen. Da ist irgendwo, das sind ganz normale Menschen für mich. Ich habe mir sowas schon mal überlegt, und zwar, es gab ja mal den deutschen Papst, den Benedikt, und den, aber du kriegst ja eh keine ehrliche Antwort, deswegen bringt es jetzt auch wenig, den zu fragen, ob er wirklich an Gott glaubt oder ob er einfach Papst ist, weil er sich in der Karriereleiter nach oben gedient hat. Das ist wie, wenn du so einen Bundeskanzler fragst, ist er Bundeskanzler, weil er sich und sein Schaffen diesem Land widmet oder hat er es einfach gemacht, um Karriere zu machen und ist halt so geworden. Deswegen, da kriegst du keine ehrlichen Antworten. Deswegen denke ich, das hätte es eh nicht gebracht, aber das Gespräch mit Papst, das wenn es ehrlich gewesen wäre, wäre aber nie gegangen. Deswegen das nicht. Aber wer mich als zeitgeschichtliche Person wahnsinnig inspiriert hat, war, ich habe in der Schule Latein gehabt, Cicero. Die Redekunst von Cicero, der an einem Tag im Senat in die eine Richtung argumentiert hat, an anderen Tag in die andere und der rhetorisch so gut drauf war. Also das finde ich, das ist ein total toller Mensch, wenn du so mit Sprache umgehen kannst, mit Argumentation und so Menschen so beeinflussen kannst. Ich finde das echt einfach toll.
Ich könnte dir noch den Rest des Tages zuhören. Es ist einfach unfassbar spannend und die Energie, die du rüberbringst, ich glaube, das wird unseren Zuhörern hier im Podcast mindestens genauso gehen. Was ist die eine Botschaft, die du vielleicht Menschen in einer ähnlichen Situation wie du es bist, die aber noch ein paar Jahre jünger sind und die gerade überlegen, Mensch, ich habe ständig Ideen, aber ich renne auch ständig gegen Wände und die Leute in Strom um, die kommen mit meiner Energie vielleicht gar nicht so zurecht. Ich fühle mich da eingebremst, ich fühle mich ausgebremst. Was magst du diesen Menschen mitgeben auf ihren Weg?
Such dir einen neuen Job. Also wenn die Organisation so verknöchert ist und dich nichts machen lässt, du kannst einen Tanker, der in eine Richtung fährt, mit einem kleinen Paddel, kannst du nicht die Richtung verändern. Dann geh woanders hin, wo man dich schätzt und im Zweifelsfall spring öfters und irgendwann, so ist es mir dann gegangen, landest du da, wo du dich verwirklichen kannst.
Dankeschön. Und an unseren Mittelstand, weil wir sind ja hier in einem Unternehmer-Podcast, an diejenigen Unternehmer, Unternehmerinnen, die vor allem den Fokus darauf legen, was immer nicht geht, die sich auf die Themen im Äußeren beschränken, also die gerade, es gibt keine Fachkräfte, ich finde niemanden für mein Unternehmen, der hier arbeiten möchte. Wir sitzen an vielleicht eher einem ländlichen Standort, so wie ihr ja auch. Was würdest du solchen Menschen mitgeben?
Unternehmern, dass sie das Potenzial in ihren Unternehmungen einfach nutzen, dass sie offen auf die Menschen zugehen. Ich kann jetzt von der Firma, für die ich arbeite, sagen, mein Chef, der damals mein Chef war, als wir TikTok angefangen haben, der hat immer gesagt, er hat eine offene Tür. Ja, die war schon offen. Mhm. Er saß im fünften Stock, das ist bei uns die oberste Etage. Da war die Tür offen. Er subjektiv hat gesagt, meine Tür ist offen, kann jeder reinkommen. Aber kein 25-Jähriger ist freiwillig in den fünften Stock gefahren, auf die Vorstandsebene. Also das war schon da, die Hemmnis da. Und wenn er dann aus dem Aufzug draufgekommen wäre und wäre Richtung offene Tür gelaufen, dann hätte ihn eine ältere Kollegin ganz freundlich gefragt, haben Sie einen Termin im Vorstand?
Ja.
Passt immer nicht oder oft nicht dazu, wie es objektiv stattfindet. Dann ist auch die Frage, ob man dann, da gibt es ja so Runden, Meet for Board, wo man dann irgendwie, wo die Chefs sich herablassen und mal einen Kaffee trinken mit irgendwelchen jungen Menschen, kann ich machen. Aber wenn es dann da reingeht und geht auf der anderen Seite wieder raus, das bringt dann einfach, also da kann man sich das auch sparen. Also wenn man dann nicht wirklich ehrlich zuhört und auch mal ins Risiko geht und sagt, was kann denn passieren? Nichts, wenn ich nichts mache, dann passiert auch nichts. Und wenn ich dann was mache, wenn ich Glück habe, ist es positiv, was passiert. Und wenn es negativ ist, dann stoppe ich es halt. Aber nichts machen ist auf jeden Fall falsch.
Dann habe ich zumindest was gelernt, ist meine Maxime. Wunderbar. Ich bedanke mich aufs Herzlichste, lieber Rainer. Hat mir riesen Spaß gemacht. Ich wünsche dir natürlich sofortige und baldige, schnellstmögliche Genesung, dass du wieder richtig fit wirst. Ich wünsche dir natürlich bei Ziel Abeck weiter viel Erfolg, tolle Ideen. Ich bin echt gespannt, was als nächstes bei euch ausgeheckt wird. Ich denke, wir werden es auf TikTok erfahren. Oder möchtest du schon verraten, was die nächsten großen Aktionen sind, die ihr startet?
Also wir haben dieses Jahr den ersten AI Communication Award ausgerufen mit Schirmherrin von der Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg und eine hochkarätige Jury. Der wird nächstes Jahr natürlich wieder stattfinden. Und dann gibt es nächstes Jahr gibt es noch was. Da rede ich aber jetzt noch nicht drüber, weil sonst macht es jemand anders.
Das kann ich gut nachvollziehen. Ich danke dir. Und das war's, mein spannendes Interview mit dem Rainer Grill von Ziel Abeck. Und ich hoffe, du hattest mindestens genauso viel Spaß wie ich in diesem Gespräch. Rainers Stimme war leider ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das hat er ja eingangs erwähnt gehabt. Ich hoffe, du hast dich davon nicht von diesem wunderbaren Hörgenuss abhalten lassen. Schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wir sehen und hören uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir viel unternehmerischen Erfolg. Bleib gesund und neugierig. Dein Ronald.